Radio 1, nur für Erwachsene.
Deutschsprachige Popmusik. Da scheiden sich ja die Geister. Die einen, die lieben es, jedes Wort zu verstehen und dann ihr atemlos oder ihre perfekte Welle mitzugrölen. Die anderen finden es ultra peinlich, nur Englisch ist für sie cool. Bei so vielen Emotionen über Texte, da war es ja höchste Zeit, dass Jens Balzer ein Buch darüber schreibt. Das hat er nun getan und da ist er. Hallo Jens.
Hallo, schönen guten Abend.
Du hast in deinem Leben schon sehr viel über Musik geschrieben. Warum denn nun über den deutschen Pop und seine Sprache?
Ach, ich habe viel über Musik geschrieben und viel dann aber auch zuletzt über Gesellschaftsgeschichte, wo die Musik gar nicht mehr so eine große Rolle spielte. Also zwei Bücher, über die, eins über die 70er, eins über die 80er. Und da waren in beiden Büchern so ein paar Themen liegen geblieben, von denen ich dachte so, also die Musik der 70er, da ist so viel krasses Zeug, da würde ich eigentlich gerne mal ausgiebig drüber schreiben. Also nicht so, ne, der Krautrock, aber auch alles, was damit verbunden war, der Schlager in den 70ern irgendwie und dann die neue deutsche Welle und alles, was sich dann damit verbunden hat in den 80ern. Und dann kam zusammen mit dem Duden Verlag, der trat dann irgendwann auf mich zu und meinte, ob ich nicht mal tatsächlich so ein Buch über, die haben ja so Reihen mit Sprache in jeder Beziehung, gerade noch so ein Buch über richtig gendern, also auch so politische Themen so im Programm, ob ich nicht mal ein Buch schreiben wollen würde über Sprache in der Popmusik. Und dachte ich gleich, ja, dann versuche ich aber wirklich mal jetzt so eine Geschichte zu schreiben. Also wie war das nicht nur mit der Sprache jetzt in der unmittelbaren Gegenwart, was man so hat, ne? So, also wie ist das mit der Sprache im Deutschrap, ist ja viel diskutiert worden, oder mit der Sprache in der Hamburger Schule in den 90ern, so, wie hat das eigentlich angefangen? Wie ging das überhaupt los nach dem Krieg mit dem deutschen Schlager in den 50ern? Und dann gab es halt diese Zeit in den 60ern, wie du gerade schon gesagt hast, da fing das dann an, dass man eigentlich nur noch auf Englisch singen wollte, weil man Deutsch irgendwie uncool und die Sprache der Eltern und damals ja auch klar die Sprache, die vom Nationalsozialismus belastet war, von der Tradition wollte man sich absetzen. Also wie, was genau ist da passiert mit diesen Beatbands, die in welchem haarsträubendem Englisch irgendwie dann anfingen zu singen? Und war das eigentlich wirklich so, dass in den 50ern alles nur spießig und verklemmt und restaurativ war, nämlich bei näherem Hinsehen gar nicht so? Und ich hatte total, vor allem auch total Lust, mich nochmal so tief in 50er-Jahre-Schlager zu versenken. So, da kam eins zum anderen.
Vor ein paar Jahren waren deutsche Texte ja schon mal riesig in den Schlagzeilen im Gespräch. Da hat Jan Böhmermann kritisiert, dass deutsche Texte ja immer so platt wären. Ne? Ja. Menschen, Leben, Tanzen, Welt, das wären die ewig bemühten platten Schlagwörter. Wie siehst denn du das?
Ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche Strömungen, dass man das gar nicht so auf den Punkt bringen kann. Also was Böhmermann damals im Auge hatte, war ja so diese ganze Max-Giesinger-Schule, ne? Also Mark Forster und wie die alle heißen. Da ist natürlich so, es gibt so eine bestimmte Art des deutschsprachigen Mainstream-Pop mit Grenzen zum Schlager auch, ne? Das ist ja gar nicht mehr so genau unterscheidbar, was irgendwie heute Schlager und was Pop ist, die schon deswegen so langweilig, formelhaft sind, weil die ja gar nicht mehr von den Sängern und Sängerinnen selber geschrieben werden. Das sind immer so riesige Songwriter-Camps dahinter, wo dann irgendwie 7 Leute für die Musik zuständig sind und 7 Leute für den Text. Das wird dann alles dann möglichst mainstreamig, dass es keinem wehtut und dann einfach so durchrauscht nach diesen Formeln. Das ist natürlich wahnsinnig öde. Aber auf der anderen Seite gab es gerade im deutschen Hip-Hop in den letzten Jahren wahnsinnig interessante Entwicklungen irgendwie. Also so viel, sagen wir mal, viele verschiedene Sprachen, so viel diverse, natürlich auch Migrationshintergründe, wie dann da auch sprachlich aufgetreten sind und was da für sprachliche Einflüsse zum Tragen kommen, das ist total interessant. Und ich finde es so ein bisschen ungerecht. Also man muss sich jetzt immer so, wenn es um deutschsprachigen Pop jetzt gerade geht, immer so, ist der nicht irgendwie total angepasst und spießig geworden. Es gibt den Hip-Hop, es gibt total viele interessante Underground-Künstler und Künstlerinnen, alles was hier in Berlin auf dem Staatsakt-Label zum Beispiel erscheint, gibt es eine ganz neue Generation an Leuten, die wirklich interessant mit Sprache arbeiten. So, das ist einfach extrem
divers. Girlwoman ist auch auf Staatsakt, ne?
Wer?
Girl Woman, ja. Die liebe ich zum Beispiel.
Und nicht Seattle gerade, also auch ganz tolle Frau, Kommunisten-Libido, hervorragende Platte. Also da gibt es echt eine ganze Menge zu entdecken, wenn man mal genauer hinhört.
Genau, der hört man zum Beispiel auch an, dass sie viel Judith Holofernes gehört hat, finde ich. Wobei Judith Holofernes die poppigere oder nahbarere Version wäre. Dann eher.
Aber auch mit viel Ironie damals schon in den Texten. Mhm. Ne? Also das war ja schon auch, das galt auch immer so ein bisschen so auch so leicht als angepasst. Aber wenn man da mal genauer bei Wir sind Helden reinhörte, da sind schon auch viele Anführungszeichen und Brechungen mit drin.
Ja, und du hast die 50er Jahre angesprochen und warst so ein bisschen, glaube ich, angetreten, die hassen zu wollen, die Schlager. Aber dann hast du doch ein paar Perlen gefunden. Was hat dich denn da angesprochen, die, wenn... Bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt.
Die Capri-Fischer von Rudi Schuricke. Damit geht es natürlich los. Der erste Hit des deutschen Nachkriegspop irgendwie auf Schellackplatten irgendwie zigtausendfach verkauft. Und damals noch auf Notenblättern, weil noch nicht alle einen Plattenspieler zu Hause hatten. Nein, es ist in die 50er sind erstmal total interessant, weil es wird natürlich deutsch gesungen, aber ganz viel mit italienischem Akzent, mit italienischen Wörtern, die da eingesprengselt werden. Man will nach Capri und dann irgendwie die rote Sonne und dann man will nach Paris. Ganz Paris träumt von der Liebe. Wahnsinnige Reime. Er sagt, je t'aime, es ist für sie kein Problem. Also es waren wahnsinnige Reimtechniken in der Zeit. Und dann auch Vico Toriani, also der dann irgendwann eigentlich nur noch so auf mit so italienischen Worten irgendwie singt und dass man so, was man so gerade noch versteht. Da drückt sich dann so die Sehnsucht der ersten unmittelbaren Nachkriegszeit aus, dann jetzt wieder in die Ferne zu reisen, aber auch natürlich möglichst schnell alles zu vergessen, was passiert ist. 45 war da was irgendwie so. Und eigentlich sind wir doch jetzt wieder ein Volk wie alle anderen und wir gehen nach Italien. Die ganzen Italiener kommen zu uns, wollen auch alle Deutsch singen, ist doch herrlich. Irgendwie dann kam Roberto Blanco dann irgendwie Ende der 50er mit dazu, der auch anfing auf Deutsch zu singen. Das war schon so eine Wir-sind-wieder-Stimmung. Aber man hat eben auch da dann auch tatsächlich, ist ganz toll, Caterina Valente, kann das nur empfehlen, einfach nochmal das Gesamtwerk von Caterina Valente in den 50ern, das so ironisch mit diesen hybriden Sprachformen umgeht und wo dann italienische, französische Wörter jetzt so einen ganz eleganten Akzent, die man gar nicht zuordnen kann und dann auch Songs, wo man merkt, so sie nimmt diese Fernweh-Romantik der Nachkriegsdeutschen auf, aber irgendwie lacht sie auch darüber. Also man hat immer das Gefühl, die lacht ihr Publikum eigentlich auch so ein bisschen aus. Das finde ich ganz toll.
Für alle, die es etwas nüchterner mögen als Amore, Je t'aime und Bologna, ist das jetzt ist das jetzt Kraftwerk und die Roboter. Deutschsprachige Popmusik, da scheiden sich die Geister. Wir sprachen soeben schon ein bisschen darüber, über das neue Buch von Jens Balzer, Schmalz und Rebellion, über den deutschen Pop und seine Sprache. Sarah Connor, die hat 2015 ihr Album Muttersprache rausgebracht und das kannst du wahrscheinlich inzwischen auch auswendig im Zuge deiner Recherche.
Ich war sogar noch mal auf dem Konzert. Das war mein letztes Konzert, bevor die Pandemie ausbrach. Sarah Connor in der Mehrzweckhalle. Mhm.
Und sie singt in diesem Album zum Beispiel solche frivolen Texte wie Kommst du mit ihr wie mit mir? Also sehr, sehr sexuell. Und du gehst in dem Buch auch der Frage nach, ob man zum Beispiel über Sex nur auf Englisch singen sollte, weil besser ist. Zu welcher Erkenntnis bist du gelangt?
Ja, das ist ja diese legendäre Textzeile von Tocotronic. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Wurde auch viel dann das Englische dazu benutzt, um sich jetzt von sich selber zu distanzieren. Ich meine, das ist ja dann eher so eine Metapher dafür. Wir können in der englischen Sprache irgendwas machen, was wir auf Deutsch nicht machen können, weil uns das irgendwie zu nah dran ist. Wir finden das Deutsche irgendwie auch unangenehm in unserer, weil es halt die Muttersprache ist. Es gibt aber, man hat ganz unterschiedliche Arten in den 70 Jahren deutscher Popgeschichte, sich davon zu distanzieren. Also man muss nicht nur auf Englisch singen, sondern man kann auch Deutsch wie eine Fremdsprache behandeln. Also bei Tocotronic in der Hamburger Schule war das so. Also wenn man sich mal die ersten Blumenfeld-Platten anhört, die klingen ja wie so ein vertontes Philosophieseminar. Also auch mit so ganz komplizierten Satzbauten, die man eigentlich gar nicht singen kann.
Das war und Alliterationen,
Tausend Tränen tief, genau, später. Ne? Also das war dann schon, also man merkt, da geht jemand mit der Sprache um, der will auch irgendwas anderes damit machen, als das, was vorher passiert ist. Und das war zum Teil in der neuen deutschen Welle, späte 70er, frühe 80er, so deutsch-amerikanische Freundschaft der Mussolini auch so. Und auch bei Kraftwerk, was wir gerade gehört haben. Also Kraftwerk singen ja Deutsch, aber die singen das schon auch wie Roboter. Also nicht nur in dieser versteiften Pose, mit der sie auf der Bühne standen, sondern es ist ja auch eine sehr reduzierte Sprache. Das klingt ja fast wie so Comic-Sprechblasen. Da wiederholen sich, wir sind die Roboter. Viel mehr passiert ja in dem Stück auch nicht, außer dass sie ja noch ein bisschen beschreiben, wie so Roboter so funktionieren. Da werden dann keine Geschichten erzählt, sondern da wird im Grunde mit Sprache genauso minimalistisch umgegangen, wie dann bei Kraftwerk in der Musik mit den elektronischen Beats. Man will halt irgendwas raus reduzieren und ganz nur auf ganz elementare Fragmente zurück.
Was ist dein Fazit über politische Texte über die Zeit? Tanz in Mussolini hast du erwähnt, könnte man viel drüber sagen.
Naja, politisch wurde es in den 60ern. Ist immer die Frage, was heißt, wann ist Pop politisch? Also natürlich war der Move von den Beatbands, also The Lords, The Rattles, die in den 60ern anfingen, erstmal nur die Beatles und andere, vor allem britische Bands zu imitieren. Das war eine sehr politische Bewegung, weil das ging darum, nicht mehr auf Deutsch zu singen. Also wir wollen jetzt hier auch nicht deutsch sein, sondern international und zu einer Kultur gehören, die nicht die Kultur unserer Eltern ist. Das war ein ganz, und dann gab es gleich in den 60ern dann die Gegenbewegung der linken Liedermacher, also Franz Josef Degenhardt, auch der frühe Reinhard May, zum Beispiel Hannes Wader, die dann auf Deutsch sangen, Dieter Süverkrüpp aus diesem DKP-Umfeld, um halt die Arbeiterschaft zu agitieren, ne, und politische Botschaften möglichst leicht verständlich und das Volk zu bringen. Die fanden dann alles Amerikanische dann auch eher wieder so kulturimperialistisch und uncool. Und dann in den 70ern die große Synthese dann bei so Bands wie Tonsteine Scherben oder Udo Lindenberg, die dann tatsächlich auch nochmal eine ganz, ganz eigene Sprache entwickelt haben, mit der sie sowas wie politische Rebellion und das Volk gebracht haben, also dass dann wirklich alle verstehen konnten und nicht nur die Studenten und Studentinnen.
Ganz aktuell gibt es ja so eine Entwicklung, dass jetzt tatsächlich viele deutsche Künstler wieder auf Englisch singen oder dass generell viel Englisches im Radio läuft. Die ganzen langen Jahre zuvor hatten wir so eine wieder deutschsprachige Welle gehabt, die, glaube ich, unheimlich viel durch Hip-Hop entstanden ist, ne? Der kreative Umgang mit Worten, mit Reimen und mit der deutschen Sprache. Aber Hip-Hop ist ein schwieriges Feld, ne?
Läuft nicht in allen Radiosendern, ne? Ich glaube, auf diesem auch nicht wirklich. Ist jetzt auch nicht wirklich eure Kernkompetenz hier, ne? Der deutschsprachige Hip-Hop.
Ich kann dem Hip-Hop mit seiner Liebe für Sprache unheimlich viel abgewinnen, aber du sagst es in deinem Buch ja auch sehr klar. Du sprichst da von toxischer Männlichkeit, auch von reaktionärem Rap oft. Findest du denn auch was Gutes am Hip-Hop, oder?
Ja, voll. Das ist ja jetzt irgendwie, also das ist wie Pop, das ist halt ein riesiges Universum. Es gibt in den 90ern natürlich Wahnsinn, also als es losging mit dem deutschsprachigen Rap, also so Crews wie Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land, das war wirklich das wichtigste popkulturelle politische Statement 92, das rassistische Pogrom in Hoyerswerda irgendwie, also wo es wirklich darum ging, also was ist das jetzt für eine Gesellschaft, in der wir aufgewacht sind nach der Wiedervereinigung, so, und wie gehen wir einerseits damit um, dass irgendwie die zweite Generation der Migranten und Migrantinnen immer sichtbarer wird, die also jetzt dann auch dann irgendwie Musik machen und an die Öffentlichkeit wollen und auf der anderen Seite viel mehr Nazis unterwegs sind, als man sich das vorher irgendwie ausgemalt hatte. So, und das war extrem politisch. Es gab dann natürlich dann in den Nuller- und Zehnerjahren diese ganze, klar, was du gesagt hast, toxische Männlichkeit. Und jetzt ist es aber so, dass es extrem viele Künstlerinnen vor allem gibt, die Haiti, Ebo, Nashi 44, damit hört mein Buch auf, finde ich gerade die spannendste Rapperin aus Berlin, die ist tatsächlich, wo es tatsächlich darum geht, so, wie gehen wir Frauen, sag ich mal, oder auch wir nicht-binären Menschen damit um, dass wir mit einem Genre groß geworden sind, das halt so von toxischer Männlichkeit geprägt ist, und wie bauen wir da jetzt eine Gegenmacht auf? Und das ist halt extrem interessant, da passiert gerade politisch auch extrem viel. Das ist halt nur noch nicht so sichtbar in der breiten Pop- und sonstigen Öffentlichkeit, wie das sein sollte. Aber ich glaube, das ist das, was in den nächsten ein, zwei Jahren noch wirklich groß werden wird.
Was ist die beste Zeile, die je im deutschen Pop gesungen wurde?
Boah, das ist das für eine Frage jetzt am Ende. Da kann man nur irgendwie, also da kann man nur generationell antworten. Also mein großes Aha-Erlebnis, da war ich 12, als diese Platte rauskam. Das hat mich irgendwie auch so 1981, Kollaps von den Einstürzen, Neubauten, negativ nein, hör mit Schmerzen, draußen ist feindlich.
Im Zweifel bin ich in der gleichen Woche geboren und deswegen ist das auch ein Leitfaden für mein Leben. Jens Balzers neues Buch Schmalz und Rebellion rechnet ab mit den Texten in der deutschen Popmusik. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und wir hören ein Beispiel dafür, wenn deutsche Texte im Hip-Hop richtig gut geschrieben sind. Das sind Advanced Chemistry und Fremd im eigenen Land.
Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus, frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der...